Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcast, deinem Podcast über die Themen Fernweh und Fotografie. Mein heutiger Gast ist Fritz Schumann. Fritz ist Fotojournalist und absoluter Japan-Experte. Über Japan habe ich ja schon mehrfach in diesem Podcast mit meinen Gästen gesprochen, unter anderem mit Thorsten Rother und zuletzt in der Doppelfolge mit Nicolas Alexander Otto. Nun also nochmal Japan, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mit Fritz spreche ich über sein Projekt, über die Yamabushi, das sind Bergmönche in Nordjapan, die dort eine einst verbotene uralte Religion praktizieren. Kurz zum Hintergrund, der Orden hatte im 17. Jahrhundert seine Blütezeit, damals berieten die Mönche Samurai und Generäle und wurden als übernatürlich verehrt. In der Zwischenzeit gab es viele Probleme, mit denen die Yamabushi zu kämpfen hatten. Eine Zeit lang war ihre Religion sogar verboten. Warum? Das erfährst du in diesem Interview, ebenso wie es heutzutage oder wie die Mönche mit der Moderne umgeht, welcher Zwiespalt dort besteht zwischen der Bewahrung der alten Tradition und dem Übergang in moderne Zeiten. Um ihr Überleben zu sichern, haben die Yamabushi nun eine neue Zielgruppe ausgemacht, und zwar gestresste Großstädter auf der Suche nach einem alternativen Lebensweg. Also ein ganz spannendes Thema, über das ich mit Fritz spreche. Du erfährst sehr viel über diese Tradition, aber auch über Japan an sich. Außerdem verrät Fritz viel über seine Arbeit als Reportagefotograf und er gibt praktische Tipps, wie man ein Thema in Bildern umsetzen kann. Das ist jetzt etwas, was nicht nur für Fotojournalisten interessant ist, sondern die Tipps, die er gibt, die lassen sich auch ganz einfach auf andere Bereiche der Fotografie wie die Reisefotografie übertragen. Bevor es in das Interview mit Fritz geht, noch der Hinweis auf ein paar Neuerungen. In Zukunft wird es in den Gesprächen mit meinen Gästen ein neues regelmäßiges Element geben, ein kurzer Q&A, Frage- und Antwortteil am Ende. Die Themen sind unter anderem Lieblingsfotografen, Lieblingsreiseziele, aber auch Lieblingsbücher und Werkzeuge bzw. Apps, die das Reisen und Fotografieren erleichtern. Ich hoffe, dass so mit der Zeit ein vielfältiges Archiv mit nützlichen Tipps entsteht, aus dem man sich dann wie bei einem Buffet das Passende für sich persönlich nehmen kann. Außerdem frage ich nach einem Lied, das in meinen Gästen Fernweh und die Lust aufs Reisen weckt. Die Songs stelle ich dann in einer Playlist auf Spotify zusammen. Den Link findest du in den Shownotes, du kannst aber auch direkt auf Spotify nach Gate 7 suchen, dann solltest du die Playlist auch finden. Die Antworten der vergangenen Gäste habe ich in den Shownotes ergänzt. Es lohnt sich also auf der Gate 7 Webseite mal ein bisschen zu stöbern. Viel Freude beim Entdecken neuer Fotografen, nützlichen Ratschlägen und inspirierenden Büchern. Ganz begeistert bin ich aber auch von den Musikvorschlägen. Die Playlist umfasst bereits über 30 Songs, viele davon kannte ich noch nicht und höre sie jetzt aber rauf und runter. Auch für deinen Geschmack wird bestimmt was dabei sein. Lass dich einfach mal überraschen. Sehr freuen würde ich mich auch, wenn du in die Gate 7 Facebook Community kommst. Schau einfach mal vorbei, das ist der Ort, an dem wir direkt über die Themen Fernweh und Fotografie sprechen und diskutieren können. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen bedanken, die mir über den PayPal-Button auf der Webseite eine kleine Spende haben zukommen lassen. Das freut mich unheimlich. Ich weiß das sehr zu schätzen und es hilft mir, diesen Podcast in dieser Form auch weiterhin produzieren zu können. Wenn du mich also auch unterstützen möchtest, dann würde ich mich extrem darüber freuen. Eine weitere Möglichkeit, dies zu tun, ist der Einkauf über die Amazon-Partnerlinks auf gate7.de. Als Teilnehmer am Partnerprogramm von Amazon erhalte ich für jede Bestellung eine kleine Provision, der Preis für dich bleibt aber der gleiche. So, jetzt aber ohne weitere Ankündigungen direkt hinein in das Interview mit Fritz Schumann. Viel Spaß! Hallo Fritz, willkommen im Gate 7 Podcast.
Hallo.
Fritz, du hast mir vor einiger Zeit eine E-Mail geschrieben. Du hattest meinen Podcast im Internet entdeckt und mir dann von deinem Projekt in Japan berichtet. Das fand ich sehr spannend und bin natürlich gerne auf deine auf dein Angebot zurückgekommen, als Gast in meinen Podcast zu kommen. Ich finde das immer super, wenn ich von Hörern solche Mails bekomme. Und vielleicht an dieser Stelle auch der Aufruf an alle, die ebenfalls spannende Fotoprojekte haben, es dir gleich zu tun. Also ich bin da immer offen für Vorschläge und dann kann es sein, dass du in den Podcast kommst, genau wie du heute, Fritz.
Danke auch für die Einladung. Also es gibt halt sehr viele Podcasts über Fotografie und Videos und allgemein, aber es gibt wenige im deutschsprachigen Raum und ich finde es auch oft sehr schade, weil es halt auch, ich glaube, schwieriger ist, wenn man in Deutschland aktiv ist, in der Fotolandschaft auch gehört zu werden. Ich glaube nämlich auch, dass wir hier einen gewissen anderen Standpunkt haben. Also ich höre selber auch sehr gerne nordamerikanische Podcasts und ich finde die auch sehr bereichernd. Aber es gibt dann so gewissen immer so einen gleichen Ton, sage ich mal, weil der nicht immer auf uns zutrifft. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass auch so ein deutschsprachiger Podcast so ein bisschen die Fotografielandschaft ein bisschen bereichert. Deswegen auch danke nochmal für die Einladung.
Ja, das freut mich und vielen Dank für das Kompliment. Wir haben eben im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen über andere Podcasts gesprochen. Das interessiert mich auch immer, was so gehört wird. Und ich bin ja selber auch begeisterter Podcast-Hörer. Welche aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Raum zählen denn zu deinen Favoriten?
Also was ich sehr gern höre, ist Ben Smith mit A Small Voice. Der hat so eine angenehme britische Art irgendwie. Das ist so nicht so ein klassisches Interview, die er mit Fotografen führt, sondern mehr so Gespräche wie bei einer Tasse Tee. Aber auch sehr namhafte Größe. Natürlich, er hat den Vorteil, dass er in London sitzt. Und wenn halt für irgendwelche London Photo Week oder so, Fotoshows, Fotografen in der Stadt sind, dann trifft er die irgendwie. Manchmal beschreibt er auch, wie er die erwischt, dass er irgendwie mit denen redet, wenn sie aus der Ausstellung rauskommen. Aber sich dann nochmal hinsetzt mit denen. Und das sind sehr angenehme Gespräche. Ich höre auch sehr gerne Multimedia Week Podcast. Multimedia Week heißt da einfach nur. Da geht es halt auch sehr viel um Fotografen, die auch Filme machen oder so Cross-Media, wenn man so will. Oder einfach Journalisten, Filmmacher, Geschichtenerzähler, die in mehreren Medien aktiv sind. Das ist ein bisschen unregelmäßig geworden, aber das finde ich auch okay. Also es muss jetzt nicht irgendwie, ich komme ja selber auch kaum hinterher mit vielen Podcasts hören. Deswegen bin ich auch ganz froh, wenn es halt nicht immer jede Woche neue Folge gibt, aber wenn dann eine da ist, dann ist sie dann sehr gut. Und was ich auch mag, ist Longform Podcast. Da geht es größtenteils um Schreiben, wo man aber auch sehr viel mitnehmen kann. Also die werden halt so Buchautoren aus Amerika interviewt oder so Autoren für den New Yorker, die ihre Recherchen erzählen und was sie erlebt haben und wie halt die Geschichte sie verändert hat und auch die Leute, die sie begleitet haben.
Ja, schöne Vorschläge, da werde ich einige kannte ich davon noch nicht, vor allen Dingen die letzten beiden, die du genannt hast, Small Voice von Ben Smith, den kannte ich und genau das, was du gesagt hast, finde ich auch an diesem Podcast so gut, dass er wirklich unterwegs ist mit seinem Mikrofon und die Leute häufig selbst trifft und da war eine Folge mit David Allen Harvey, berühmter Magnum-Fotograf, den er ja am Rande eines Workshops getroffen hat. Und das ist auch eine super Folge. Also wer da in diesen Podcast mal einsteigen möchte, das wäre eine gute erste Episode, die man sich anhören kann. Ja, Fritz, dann erzähl uns doch am Anfang mal ein bisschen was über deinen eigenen Weg in die Fotografie. Wie hat das alles angefangen?
Muss ich wirklich weit ausholen. Also ich habe als Jugendlicher Filme gedreht, so Fiction, so Kurzfilme halt, was damals kompliziert war, weil es gab halt nicht so irgendwie handelsübliche Programme, womit man schneiden konnte. Es gab auch nicht so einfach Kameras. Also man kann heute mit dem iPhone einfach Filme machen. Damals brauchte sowas wie eine Mini-DV-Kamera. Und da brauchte man auch ein Gerät, was das Material lesen kann und was es auch konvertieren kann. Und das war ein Riesenakt. Und irgendwann war ich da einfach frustriert von und habe halt angefangen zu fotografieren. Das war ja, kann man so sagen, 17, 18, also relativ spät. Ich habe jetzt nicht in der Kindheit oder so angefangen. Aber habe das so zum Abitur rum das so ein bisschen für mich entdeckt. Viel fotografiert, aber ich war vorher halt schon als Autor unterwegs, also habe viel geschrieben. Und nach dem Abitur bin ich zur Zeitung gegangen, hier in Berlin, Berliner Zeitung. Nicht zu verwechseln mit der BZ, die halt eher so boulevardesk ist. Berliner Zeitung ist dann schon ernstzunehmend, oder war es zumindest mal. Und habe dort halt geschrieben und irgendwann ist dort der Fotograf mal ausgefallen für so eine wöchentliche Serie, weil sein Kind geboren wurde. Und da bin ich da eingesprungen und habe dann gleich die Serie übernehmen können. Das habe ich dann lange Zeit gemacht. Das war auch eine super Schule, weil dann auch irgendwie gesagt wurde, ja, Fritz, dein Foto letzte Woche war scheiße. Nochmal so ein Ding und du brauchst gar nicht mehr die Serie machen. Und da war der Druck halt schon da, einfach besser zu werden. Das war die einzige Option, die ich hatte, besser werden. Und das habe ich auch, da habe ich auch sehr viel gelernt. Und dann bin ich 2009 nach Japan, das erste Mal. Es war halt ein langer Traum, den ich hatte schon mit 14, 15. Und als mein Zivildienst dann vorbei war und ich auch ein bisschen Geld hatte, dachte ich, okay, jetzt ist es an der Zeit, nach Japan zu gehen. Und konnte dort dann überraschenderweise in freier Auslandskorrespondenz arbeiten. Das heißt, ich konnte für deutsche Medien Fotos machen, Texte machen. Und was halt nämlich meine große Stärke war, beziehungsweise was mein Vorteil war, ich konnte beides zusammen anbieten. Ich musste nicht irgendwie noch einen Autor organisieren oder einen Fotografen für eine Geschichte, die ich machen wollte. Und das waren jetzt nicht riesige Summen, die ich da verdient habe, aber es war genug. Und gerade weil ich ja zwei Sachen anbieten konnte. Und da bin ich 2010 nach einem Jahr, ist mein Visum ausgelaufen in Japan, bin ich zurückgekehrt nach Deutschland. Und dachte, es geht dann so weiter. Ich mache coole Geschichten und die Deutschland wartet nur auf mich und ich kann endlich weitermachen, was ich in Japan auch gemacht habe und Pustekuchen. Weil in Japan zählt halt eher die Bilder, die ich machte. Also die Leute wollten halt meine Arbeit sehen. Da war nicht entscheidend, wo ich studiert hatte. Und genau das war eben der Fall in Deutschland. Da haben, egal wo ich hingegangen bin, es war egal, was ich in Tokio gemacht hatte vorher. Es war die Frage, okay, wo hast du studiert, wo hast du Ausbildung gemacht? Und hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich bin wirklich nach dem Abi zur Zeitung, habe einfach dort was gemacht und habe nicht studiert und wollte auch lange Zeit nicht studieren. Und ich habe mir dann irgendwann, als ich einfach frustriert war, so ein Ultimatum gestellt und gesagt, entweder studierst du oder du gehst zurück nach Japan. Und es gab auch nur eine Schule, an der ich studieren wollte, weil mich die Arbeiten der Studenten und der Absolventen einfach überzeugt hat, mit in die Richtung der Fotografie, die ich gehen wollte. Und das war eben Hannover, die Hochschule Hannover in dem Studiengang Fotojournalismus. Ich habe mir gesagt, okay, entweder nehmen die dich oder du gehst nach Japan. Und sie haben mich genommen. Und ich war sogar in Japan, als ich die Nachricht bekommen hatte. Ich war 2011 nochmal da, also ein Jahr, nachdem ich wieder abgehauen bin, weil in dem Jahr halt Fukushima passierte. Und ich wollte halt ein paar Recherchen einfach machen zu Fukushima, ein paar Geschichten. Und war dann im August 2011, also vor 7 Jahren genau, in Japan und habe die Zusage bekommen für Hannover und ich dachte, und habe mir dann gesagt, okay, wenn du Zusage schon hast, dann mach's doch einfach und bin dann hin und das hat dann eine Weile gedauert, weil ich halt neben dem Studium auch gearbeitet habe, auch als Fotograf und Filmmacher und Journalist und alles, was da ranhängt und habe jetzt im Januar diesen Jahres meinen Abschluss gemacht. Das war aber okay und das ist auch sogar normal bei uns, also die in meinem Jahrgang, das Durchschnittsalter war Ende 20. Es gab viele, die halt schon vorher was anderes studiert hatten oder eine Ausbildung hatten als Fotograf und sich dann als im Bereich Fotojournalismus weiterentwickeln wollten. Und auch, es ist ungewöhnlich, dass man in der Regel Studienzeit bei uns abschließt und es wird auch unterstützt, dass man halt in dem Studium das die Zeit hat, eigene Projekte zu machen und eigene Reportagen zu verfolgen in der sicheren Umgebung der Universität. Und habe auch innerhalb des Studiums auch so ein bisschen für mich Video entdeckt wieder. Also der große ausschlaggebende Punkt war halt die Canon 5D Mark II, die halt als Fotokamera einfach eine fantastische Videoqualität liefern konnte und die mich dann wieder so ein bisschen zurückgeholt hat, weil jetzt waren wir irgendwie ein paar Jahre später und es war auf einmal einfacher, Filme zu machen in einer guten Qualität. Und habe dann auch angefangen damit, erst im Rahmen des Studiums habe ich ein paar schlechte Filme gedreht, die dann langsam ein bisschen besser wurden, auch mit Anleitung an der Uni. Und dann bin ich für 2 Semester nach Japan, weil Hannover hat ein Partnerprogramm mit Hiroshima, das ist die Partnerstadt von Hannover, und habe dort 2 Semester studiert. Und in den 2 Semestern, ich hatte nämlich ein Stipendium für die 2 Semester, habe ich 4 Filme gedreht, beziehungsweise ich habe 3 angefangen, Den vierten werde ich jetzt dieses Jahr endlich fertigstellen können, weil der halt sehr komplex ist und sehr groß. Aber die drei Filme, die ich da gemacht habe, die waren wirklich so, kann man sagen, der Startpunkt für meine Karriere. Weil die haben sich viral verbreitet, die wurden weltweit produziert im Stern, im National Geographic Channel, haben Vimeo, Staffback bekommen und haben vieles mir ermöglicht, wovon ich heute noch zehre. Also Kontakte in die Branche, aber auch einfach eine gewisse Wahrnehmung, dass ich heute, ja, heute ist in der Tat nicht mehr so wichtig, wo hast du studiert. Also heute kann ich jetzt wieder mit Arbeit überzeugen und es hat nur 7 Jahre gedauert.
Ja, du sagst, am Anfang war das schwierig, ohne Abschluss irgendwo einen Job zu bekommen und dass sich das im Laufe deines Studiums dann gewandelt hat, beziehungsweise jetzt, wo du fertig bist, dass sich das ein bisschen gedreht hat. In dem, was du jetzt eben so ein bisschen über deinen Weg gesagt hast, waren schon sehr viele Dinge drin, die ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen möchte. Mhm. Einmal Japan natürlich, da bist du schon sehr früh drauf aufmerksam geworden. Mhm. Das erste Mal, dass du da warst, hatte nicht was mit deiner Ausbildung zu tun zum Fotografen, sondern das war weit vorher. Was war es denn am Anfang, was dich an Japan so fasziniert hat?
Ja, das ist in der Tat eine große, komplexe, weite Frage, also weil sich auch meine Beziehung zu Japan auch wandelt. Also ich habe als Kind natürlich angefangen mit so Gameboy-Spielen und Videospielen allgemein und natürlich Anime und Manga, und was mich natürlich auch in der Jugend begleitet hat. Und das hat natürlich so eine große Faszination ausgelöst. Aber was bei mir tatsächlich auch noch ein wichtiger Faktor war, war tatsächlich auch Japans Geschichte und nicht nur halt so Samurai und Edo und was auch immer, sondern auch, ich habe mit 14 ein Tagebuch gelesen von einem Kamikaze-Piloten. Und es hat mich auch sehr geprägt im Sinne von, wie ich Krieg wahrnehme. Und auf mir ist auch klar geworden auch, dass diese japanische Seite vom Krieg relativ wenig beleuchtet wird im Schulunterricht bei uns, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat und auch mir so ein bisschen die Welt geöffnet hat. Und ich hatte auch viele Freunde, die sich halt sehr intensiv mit anderen Seiten von Japan beschäftigt haben. Also sei es Kampfsport, sei es Essen. Also Japan hat als Land und als Kulturregion unglaublich viele Zugänge. Und ich hatte in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis da viele, die das ähnlich gesehen haben wie ich. Also das war halt ein großer Anfang. Es war einfach, mein Gedankengang am Anfang war eigentlich recht simpel. Ich habe gedacht, okay, ich will unbedingt nach Japan. Und da es so weit weg ist, wenn man schon mal da ist, kann man auch ein bisschen länger bleiben. Und damit man länger bleiben kann, braucht man ein Visum. Und man müsste dort arbeiten. Und so kam die ganze Kette danach dann. Wie gehe ich damit am besten um? Oder wie setze ich das um? Und da war halt der Gedankengang relativ schnell bei dem Working Holiday Visum, mit dem ich noch arbeiten konnte. Und habe mir halt vor Ort ein paar Sachen gesucht. Ich habe natürlich auch immer mir so ein Ausweg gelassen, also man muss auch, wenn man das Visum hat, ein Rückflugticket vorweisen, und ich wusste immer, okay, wenn hier irgendwas nicht klappt, ich kann dann auch immer abhauen, aber am Ende ist es dann ein Jahr geworden, obwohl ich halt mittendrin nie gedacht habe, es wird ein Jahr. Und auch, ja, ich bin ja immer wieder hingefahren, also mindestens einmal jährlich, manchmal für Kunden, dass die die Reise bezahlt haben, manchmal auch einfach so für eigene Projekte. Und das ist auch, es gab so 2015, da gab es so einen Punkt, wo ich dachte, okay, ich bin erstmal durch mit Japan. Vor allem, die Welt ist groß, die Welt besteht nicht nur aus Japan. Und da wollte ich auf jeden Fall mehr entdecken auch. Und wollte mich auch so ein bisschen davon lösen, weil ich auch sehr häufig darauf reduziert wurde. Ich war halt so der Japan-Typ bei vielen Redaktionen. Ich wollte auch ein bisschen mehr machen einfach in der Welt. Also 2015 war so ein Punkt, wo ich erstmal durch war. Und habe dann zwei Reisen gemacht für Kunden, 2015 und 2016. 2016 dachte ich ja wieder, okay, eigentlich ist es schon ganz toll hier. Also es gibt ja vieles, das man sich wieder als neu packt. Und ja, es ist einfach unglaublich reich an versteckten Geschichten, die selbst Japaner nicht kennen. Wunderschöne Landschaft, auch eine gewisse Offenheit. Also wenn ich hier in Deutschland irgendwie die Kamera raushole, wird sofort irgendwie weggezuckt und was wollen sie und so. Und in Japan ist man ein bisschen entspannter, was das angeht. Und gerade als Exotenbonus, als Europäer da irgendwie in Japan, das hat man auch ganz anderen Zugang als jetzt als Ortsansässiger. Ich habe natürlich auch viele Freunde da, das ist auch mal eine große Motivation hinzufahren und ja, einfach auch da zu sein. Und es ist schon wirklich, ich würde sagen, es ist eine gewisse Heimat für mich. Also ich fühle mich jedes Mal zu Hause, wenn ich da bin. Und das ist schwierig, wenn man so zwei Seelen in der Brust hat, ne? Die Berliner Seele und die japanische Seele. Ich habe eine Beziehung hier, eine Freundin. Ich will natürlich auch sehr gerne bei ihr bleiben. Also irgendwie spontan jetzt mal 3 Jahre nach Japan düsen, ist jetzt erstmal nicht drin. Und möchte ich auch gar nicht. Und gleichzeitig habe ich immer so, ich sag mal so Flashbacks. Also wenn ich so mit dem Fahrrad durch Berlin fahre, gibt es so gewisse Gebäude, die mich an Gebäude in Tokio erinnern. Oder manchmal vermisse ich so Essen oder Gerichte. Und das ist immer so der Punkt, wo es langsam wieder Zeit wird, nach Japan zu fahren. Und letztes Jahr war so der längste Zeitraum, wo ich nicht in Japan war. Das war, glaube ich, so 18 Monate am Stück, was wirklich sehr lange war und sehr ungewöhnlich ist für mich. Und das war wirklich dann hart, wo ich wirklich jeden Morgen aufgewacht bin und dachte, ich will mal wieder hin. Und auch geträumt habe tatsächlich davon. Und ja, das war auch dann der Moment, wo ich dann auch die Bergmönche, die Geschichte gemacht habe. Und das war auch ganz gut. Dann war ich dann insgesamt zwischen Dezember und Januar war ich dann insgesamt 3 Wochen in Japan. Ich war halt zu Weihnachten nochmal in Deutschland. Aber das war schon sehr viel wert. Es hat mir sehr viel wieder auch gegeben, einfach nur da sein. Also es ist halt, ich habe es meiner Freundin auch immer erzählt, am Telefon und in Sprachnachrichten. Ich bin an meiner alten WG vorbeigelaufen oder alten Gebäude in Tokio, die mir viel bedeuten. Das ist einfach so random und so beliebig, aber trotzdem hat mir das, ja, es ist einfach Heimat. Das ist genau wie irgendwie seine alte Grundschule sehen oder irgendwie das Schwimmbad, wo man als Kind war. Und das ist so für mich durch Tokio laufen, ist einfach so nach Hause kommen.
Ja. Nach Hause kommen in Japan, das ist wirklich spannend und du hattest das ja schon ein bisschen angedeutet, dieser Zwiespalt, einmal ein Land so gut zu kennen und dann vielleicht so ein bisschen reduziert zu werden darauf von Arbeitgebern als der Japan-Experte und dann ja der Wunsch, der daraus entsteht, vielleicht auch mal was anderes kennenzulernen, aber ja, auf der anderen Seite zeichnet es sich ja gerade aus oder diese Kenntnisse, diese tiefen Einblicke, die sich dann natürlich auch in der Qualität deiner Arbeit ausdrücken und diese kleinen Geschichten, die man dann überall doch wieder findet, von denen man vorher oder die man nicht vielleicht beim ersten Mal wahrgenommen hat. Davon ist ja dieses Projekt über die Wandermönche ein sehr gutes Beispiel, was du gemacht hast. Und darüber würde ich gerne mit dir jetzt sprechen. Vielleicht kannst du einführend mal ein bisschen erklären, wie du darauf aufmerksam geworden bist und was es mit diesen Wandermönchen auf sich hat.
Zunächst erstmal danke, dass du Japan-Experte sagst. Also ich habe sehr viel andere Bezeichnungen schon mit mir und Japan im Zusammenhang gehört. Also wirklich Japan-Typ zum Beispiel, das kam sehr häufig. Oder auch der Typ mit den komischen Geschichten. So nannte mich eine Redakteurin in den USA, für die ich ab und zu mal gearbeitet habe. Also erstmal danke dafür. Die Bergmönche, also es ist halt, ja, sie wandern durch die Berge, aber ihre eigentliche Bezeichnung sind Bergmönche. Wobei das auch nicht ganz die Essenz trifft von dem, was sie machen, aber ich benutze das ganz gerne Bergmönche so als Definierung, also gerne mal so ein Bild aufmacht, wo Leute sich mal vorstellen können, was es ist genau, wo die sich genau befinden, dass sie eben nicht ein Tempel sind, sondern eben in freier Natur. Die Geschichte dahinter war folgende. Ich habe eine lange Liste an Themen, die man machen kann. Die sind sortiert nach Ländern und einfach so Sachen, die mir auffallen, die ich in Blogs lese, die mir online begegnen, die irgendwie einfach im Gedächtnis bleiben. Und viele meiner Geschichten sind genauso entstanden. Das habe ich irgendwo mal gelesen und das habe ich Wochen später noch im Kopf gehabt. Und ich dachte, okay, irgendwie eine Frage oder irgendwas, was mich verwirrt zurückgelassen hat. Und das ist immer ein guter Ansatz für eine spannende Geschichte, dass da mehr dahinter sein kann, als nur eine reine, aha, das gibt's da auch. Und bei Bergmönchen war es nämlich genau so. Und der Anlass dafür war nämlich ein Kollege von mir in Japan, Lars Nikolaisen. Der ist der DPA-Korrespondent in Japan. Den habe ich vor 1-2 Jahren kennengelernt, auch über andere Kontakte. Und finde ihn sehr, sehr gut. Also ist wirklich sehr akkurater Journalist. Ich mag seine Arbeitsweise. Ich mag auch seine Ansicht zu Japan, die weder beweihräuchernd ist, als auch zu kritisch. Ist halt, er lebt in Japan seit, ich glaube, jetzt 13 Jahren oder so, hat auch japanische Kinder. Also er hat Kinder mit einer japanischen Frau. Die Kinder sind natürlich dann halb deutsch, halt japanisch, wenn man so will, gehen auch auf die deutsche Schule in Yokohama. Und er ist ein Hardcore-Sportler, immer sehr extrem. Der hat mir auch mal die Geschichte erzählt, wie er nach Fukushima recherchierte, und das beschreibt ihn auch als Mensch ganz gut. Während nämlich, als Fukushima passierte, sind alle deutschen Journalisten abgehauen aus Tokio. Es gibt diese eine Video, wo die ARD-Korrespondenz in Osaka, also ungefähr 600 Kilometer westlich von Tokio, auf einem Hoteldach ist und über Fukushima berichtet, weil sie einfach Schiss hatten. Ich kann das nachvollziehen, ich will auch ihre Angst nicht kleinreden. Der Punkt war aber, dass sie halt zu dem Zeitpunkt nicht berichtet haben, wie es zum Beispiel Kollegen gemacht haben vom Guardian, die einfach hingefahren sind nach Fukushima, wo die Geschichte passiert ist. Im Gegensatz aber zu Lars Nikolaisen. Lars Nikolaisen hat sich auf das Motorrad gesetzt, ist nach Fukushima gefahren, hat dort berichtet, hat deutsche Reaktionen beliefert, bis dann Berlin ihn zurückordern musste. Und er ist dann zurückgedonnert auf dem Motorrad und ist dann in den radioaktiven Regen gekommen, den er quasi durch den Motorradhelm, wie er sagt, aufgesogen hat. Und ja, haben sie auch danach auch dann die Schilddrüse entfernt. Und seitdem ist er auch ein bisschen so prädestiniert für Atomkraftwerk-Berichterstattung, weil ihm kann da nicht mehr so viel passieren, weil seine Schilddrüse ist weg. Und naja, dieser Lars Nikolaisen, der Krav Maga macht und jeden Morgen rudern geht, hat nämlich dieses Training mitgemacht bei den Bergmönchen. Und weil ich eben auf Facebook habe ich gesehen, wie er neben dem Meister stand und davon erzählt hat. Und ich dachte, faszinierend. Habe mich da ein bisschen eingelesen und habe auch mit Lars darüber gesprochen, er hat mir auch die Kontakte vermittelt. Und dann hatte ich mit den Mönchen ein Skype-Gespräch. Und das kam auf folgende Art nämlich zustande. Ich hatte sie angeschrieben auf Japanisch. Ich spreche auch Japanisch jetzt nicht mehr so super gut, aber fließend. Also ich kann ein Gespräch führen und so. Wenn ich mich vor ein bisschen einlese und die Vokabeln kenne, um die es geht, kann ich auch viel verstehen. Und jedenfalls, ich habe den E-Mail geschrieben und habe mich vorgestellt, gesagt, ich bin Fritz Schumann, ich mache das und das. Ich habe schon ein, zwei Geschichten in Japan gemacht. Und die Antwort war, ja, hallo Herr Schumann, wir kennen Sie, wir kennen Ihre Arbeit. Wir haben eine ihrer Geschichten im Fernsehen gesehen. Also stimmt, es war eine Geschichte von mir über so ein Dorf voller Puppen in Japan, wurde im japanischen Fernsehen mehrmals gezeigt, auch im Interview mit mir zusammen. Und das fand ich spektakulär. Also ich bin als kleiner Nobody nach Japan gegangen, musste kämpfen, dass ich halbwegs Aufträge kriege von deutschen Redaktionen und dass ich Geschichten machen kann. Und jetzt, ein paar Jahre später, wenn ich eine neue Geschichte machen will, werde ich wahrgenommen. Also die kennen mich, die kennen meine Arbeit. Das ist auch eine interessante, ich sag mal, Wechselwirkung. Also irgendwie, ich bin jetzt nicht immer nur der Journalist, der da ist, sondern irgendwie, ich habe auch einen gewissen Stempel da gelassen. Jetzt keinen riesigen, aber ich werde wahrgenommen. Und naja, also die kannten dann meine Geschichte. Und dann haben wir geskypt, weil auch Mönche können skypen. Und ich fand das sehr interessant, weil sie wollten mir nämlich ein bisschen auf den Zahn fühlen. Die lassen nämlich nicht jeden Journalisten da rein. Die wollen schon irgendwie, dass man zumindest, also nicht nur die Regeln versteht, sondern auch das deren Mindset. Und was ich halt sehr schnell gelernt habe, ist, dass halt, es geht ihnen um Balance. Es geht um Balance zwischen Mensch und Natur. Es geht um Balance zwischen in der eigenen Seele, über Beruf und Privates. Also das ist halt, was sie antreibt, eine Balance zu finden in ihrem Leben, in der Natur, mit den Gottheiten, wenn man so will. Und letztes Jahr war sehr interessant für mich, weil sich sehr viel geändert hat in meinem Leben. Zunächst einmal, ich bin 30 geworden, also das ist schon mal eine große Zahl. war es zumindest lange Zeit für mich. Jetzt bin ich halt schon fast ein Jahr 30 und denke, komm, was soll's. Aber ich bin 30 geworden, ich habe letztes Jahr viel, viel gearbeitet, weil ich als Freelancer einfach zu allem Ja gesagt habe und dann auch ein bisschen kaputt war einfach. Also ich war überdurchschnittlich lange krank, weil ich mich einfach echt verausgabt habe und ich habe so viel verdient wie noch nie. Also wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich solche Summen mal bekommen kann, verhandeln kann als Fotograf und als Filmemacher. Und das war alles sehr neu und ungewöhnlich und anders. Und ich habe letztes Jahr aber kaum Zeit gehabt für mich, für meine eigenen Projekte, für Reisen, für Freunde. Also für Beziehungen mache ich immer Platz und Arbeit natürlich auch, muss irgendwie auch stattfinden. Aber ich habe einfach keine Balance gefunden in meinem Leben. Und das war halt, was mich faszinierte. Und das ist eigentlich, bei jedem meiner Geschichten muss es irgendwie auch für mich so einen privaten Ansatz geben. Also nicht nur irgendwie, das sind die Mönche im Schnee, das sieht geil aus, sondern auch, was verbinde ich persönlich damit? Welche persönlichen Anknüpfpunkte habe ich da? Und das war nämlich genau das. Was kann ich bei den Bergmenschen lernen über Balance? Wie kann ich Balance finden in meinem Leben? Was kann ich bei denen lernen, um mehr damit in meinem Leben umzugehen? Und dementsprechend, was können auch Betrachter von dem Film oder von dieser Arbeit dann für sich lernen? Und das war mein Ansatz. Also nicht nur einfach das übers Bild zu denken, sondern auch so, was kann ich mitnehmen daraus und was können Betrachter dieser Arbeit daraus mitnehmen? Dann bin ich im Oktober, November habe ich irgendwie alles organisiert und Termine und so weiter und so fort. Und im Anfang Dezember bin ich dann hingeflogen. Erstmal nach Tokio, war ich 1-2 Tage, habe Freunde besucht und so. Und dann habe ich einen Zug genommen nach Tsuruoka, das ist im Norden. Das ist so ungefähr 4 Stunden von Tokio entfernt. Und von dort dann nochmal ein bisschen Auto fahren, bis man dann zum Berg kommt. Und es war sehr freundlich da, mich sehr gut aufgenommen. Ich habe dann auch in den Tempeln und so geschlafen. Und die Landschaft war natürlich echt fantastisch, weil die Landschaft dort, das ist so ein bisschen vergessen, auch von Japan. Und das, weil es halt so abgeschieden liegt und auch so uninteressant ist und so unwichtig. Es gibt keine nennenswerte Industrie dort außer Reisanbau. Und deswegen konnten die auch gewisse Traditionen dort bewahren, die es im Rest von Japan gar nicht mehr gibt. Ich war dann so am Neujahrstag, als ich dann das zweite Mal da war, war ich bei einer Zeremonie dabei, wo die ganze Familie zusammen einen riesigen Talisman aus Stroh gemacht hat. Und den haben sie dann am Haus aufgehangen. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wozu dient dieser Talisman? Und dann sagen sie, ja, falls hier Riesen die Straße runterkommen, ist unser Haus beschützt. Und dann war ich so, glaubt ihr wirklich daran? Und sie so, nee, eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie. Und das sind auch, das ist halt für mich als Europäer exotische Traditionen natürlich. Aber auch wenn ich diese Bilder Menschen in Tokio zeige, die werden auch sagen, wie, das ist Japan, das ist unser Land, das passiert bei uns. Also selbst die kennen das gar nicht. Und ja, das war schon sehr besonders. Auch für mich, der Japan hat sehr gut kennt, wie du sagst, Experte. Das war komplett neu für mich. Also das kannte ich so in der Form nicht. Ich kannte halt Versatzstücke. Ich weiß, wie eine buddhistische Zeremonie aussieht. Ich weiß, wie Shinto funktioniert. Aber diese Neukombination von dem, was sie da machen, das war mir auch neu.
Ja, diese Tradition, die war ja auch zeitweise verboten in Japan, oder?
Genau, also das, mal gucken, wie ich es am einfachsten erklärt kriege. Also das, was die praktizieren, ist Shugendo. In Japan gibt es 2 Religionen, wenn man so will. Also es gibt natürlich Religionsfreiheit, aber so die beiden weit verbreitetsten Religionen ist Shinto und Buddhismus. Und wobei Shinto natürlich eine japanisch eigene Tradition ist und Religion. Dazu muss man auch sagen, dass Religion an sich anders wahrgenommen wird in Japan als jetzt in Europa, würde ich sagen. Die Begriffe Religion und Tradition sind quasi austauschbar. Also Shinto ist der Glaube an mehrere Millionen Gottheiten. Also ein Baum kann ein Shinto-Gott sein, ein Fuchs. Es gibt aber auch Abstrakte, also Fuji-san, der Berg, könnte quasi auch eine Shinto-Gottheit sein. Es gibt aber auch die Göttin für Liebe und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Gottheiten. Viele haben halt einen lokalen Schrein, einen kleinen Schrein. Und man betet dort halt und betet um einen Segen für die Uni, für die Arbeit, für Geld, für Gesundheit, für alles. Und viele Japaner machen das. Man sagt so, Shinto ist für die Gegenwart, Buddhismus ist für das Nachleben, also für die Wiedergeburt, für den Tod. Und so richtig glauben daran, also es gibt die Statistik zum Beispiel, dass 80% aller Japaner sowohl Shintoisten als auch Buddhisten sind. Gleichzeitig sagen auch 80%, dass sie sich als nicht religiös bezeichnen würden. Also das ist halt sehr verwoben, Tradition und Religion. Und aber klar getrennt. Es gibt halt, als Japan sich dem Westen geöffnet hatte, das war Ende des 19. Jahrhunderts, also vorher war es halt wirklich ein Bauernstaat und die Samurai und so. Und vor allem Japan war 200 Jahre lang abgeschlossen von der Außenwelt. Die haben niemanden reingelassen, rausgelassen. Und dann 1868 bis 1871 fand dann die Öffnung statt zum Westen. Und dann 1871 bis zum Ersten Weltkrieg war quasi die Industrialisierung von Japan. Mit westlicher Technologie, aber mit japanischen Ideen. Das war das Mantra damals in der Meiji-Zeit. Und man wollte auch, weil man sich jetzt als Nationalstaat verstanden hat, ähnlich wie in Europa, also im 19. und 20. Jahrhundert die Nationalstaat-Idee aufkam, wollte man eben auch Religion verstaatlichen, wenn man so will. Und Shinto als japanische Religion gegen den Westen wurde quasi auch genommen als Einheitsfaktor und auch klar getrennt vom Buddhismus. So, jetzt ist aber Shugendo, um mal wieder die Klammer zurückzukriegen, Shugendo ist ein Mix aus beiden. Es gibt buddhistische Elemente und es gibt shintoistische Elemente und Elemente sogar aus dem Dadaismus, aus dem Schamanismus, aus anderen Religionen auch noch. Und das wollte die Regierung damals nicht. Also die wollte nicht diese Durchmischung, die wollte eine klare Trennung. Und es gab damals in ganz Japan Anhänger von Shugendo und anderen Religionen und die mussten entweder zum Shinto gehen oder zum Buddhismus. Und wenn sie halt das nicht gemacht haben, wurden sie verboten. Und im Gegensatz zu den Bergmönchen und den Shugendo-Anhänger in Kyoto haben die in Tsuruoka sich geweigert, dass sich andere Sorte oder so einen Bereich zuzuwenden. Und deswegen konnten sie auch ihre Tradition ursprünglich erhalten. Aber von 1868 quasi bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war ihre Religion de facto verboten. Sie haben natürlich auch weiterhin ausgelebt und so, aber im Geheimen. Und das Spannende ist im Prinzip, dass weil sie so abgeschieden sind, gab es quasi keine Konsequenzen. Ich habe das auch selber erlebt. Die Hauptstadt von Yamagata ist die Präfektur, in der sie befinden. Die ist hinter dem Berg. Und ich musste über so einen Bergpass fahren, als ich da hinfahren wollte, weil ich einen Zug nehmen wollte. Und du musst erstmal diesen Berg durchqueren, bevor du überhaupt dahin kommst, wo die Bergmönche sind. Und überhaupt zu kontrollieren, leben die Religion so aus, wie wir das ihnen denn sagen? Werden unsere Verbote durchgesetzt? Und weil es eben so abgeschieden ist, hat es keiner gemacht damals und so konnten sich das erhalten, im Gegensatz zu anderen Regionen in Japan. Und gleichzeitig erneuert sich diese Religion auch natürlich so ein bisschen. Also es gibt mehrere Schulen und mehrere Ausprägungen von Bergmönchen an diesem Berg in dieser Region. Und die meisten von denen tatsächlich sind sehr anti gegenüber Neuankömmlingen oder Fremden oder Menschen wie mir, die halt über ihre Tradition berichten wollen, bis auf eine Schule. Und die habe ich halt besucht mit Meister Hoshino. Und Meister Hoshino wird deswegen auch so ein bisschen von den anderen Bergmönchen nicht so gern gesehen, weil er sich halt der Welt öffnet. Aber er sagt halt, das ist die einzige Art, ihre Religion zu erhalten. Und ich muss auch sagen, das stimmt. Ich habe mit einem deutschen Professor gesprochen, der auch in Japan lebt, der hat in den 90ern das Training schon mitgemacht hat, bei den Bergmönchen. Und der hat damals schon beschrieben in einem Paper, dass die eigentlich vom Aussterben bedroht sind, weil du hast immer weniger Leute dort, du hast immer weniger Industrie, du hast einen demografischen Wandel da, es gibt immer weniger Pilger. Das ist tatsächlich ein realistisches Problem, was sie haben, dass ihre Tempel und Schreine so ein bisschen verfallen, weil sie nicht genug Spendeneinnahmen haben, um die zu erhalten. Und die anderen, die sich eben nicht öffnen, die sagen, nee, wir lassen gar keine neuen rein, die sind vom Aussterben bedroht, man muss es wirklich so sagen. Und Meister Hoshino, der sogar auch Frauen zulässt in das Training, was irgendwie seit Jahrtausenden unmöglich war, der macht es eigentlich richtig, meiner Meinung nach. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Das sind im Prinzip ja Eremiten, Einsiedler, die ihre Tradition seit Jahrhunderten leben. Und denen sagt man jetzt, okay, öffnet euch mal. Das ist nicht sehr angenehm.
Ja, also das heißt, der größte Teil lebt als Selbstversorger dann, diejenigen, die eben äußere Einflüsse nicht zulassen?
Kann man so sagen, wobei man auch sagen muss, dass sie eigentlich die Leben nicht vom Mönch sein, also auch Meister Hoshino nicht. Ist ein bisschen kompliziert und auch manchmal schwierig zu verstehen für uns, aber mal als Beispiel, die meisten Mönche leben davon, dass sie Pilgerstätten betreiben, dass sie halt Pilger aus ganz Japan einladen und beherbergen und halt Spenden sammeln. Und es gab in Tsuruoka vor 30 Jahren noch 300 Pilgerstätten oder Pilgerherbergen, wenn man so will. Jetzt sind es nur 30. Und Meister Hoshino schätzt, dass es halt in 20 Jahren nur 10 sein werden. Es gibt immer weniger Mönche, die pilgern. Es gibt immer weniger Herbergen, die davon leben können. Und dementsprechend die Mönche, die davon nicht leben können. Und es gibt keine staatliche Unterstützung, wenn man so will. Also nicht wie, es gibt jetzt keine Kirchensteuer oder so. Es gibt halt wirklich nur die Einnahmen, die die Tempel und Schreine haben. Und bei diesen Tempeln und Schreinen können auch Menschen hingehen, die nicht Bergmönche sind. Die können Talismane kaufen oder einen Segen erbitten oder spenden oder wie auch immer. Aber halt diese Gebäude sind halt einfach alt und es wird halt mit jedem Jahr teurer, die zu erhalten. Und das größte Problem, was sie jetzt haben, das haben sie mir auch erzählt, der Wald ist halt einfach, der ist natürlich, der ist nicht geplant, der ist nicht gebaut, sondern der ist natürlich gewachsen. Und da fällt halt gerne mal ein Baum um. Und das ist an sich ja kein Problem. Bloß die fallen dann halt auf die Schreine drauf. Und diese jahrhundertenalten Schreine teilweise, die muss man dann restaurieren oder komplett abreißen. Und das wollen sie eigentlich gerade machen. Das ist ihr größtes Projekt. Sie wollen Technologie, irgendwie so Maschinen holen, die die Bäume checken kann, ob die verrottet sind innen drin, bevor sie irgendwie umfallen. Und dafür brauchen sie halt eine ganze Menge Kohle. Und dafür wollen sie halt irgendwie auch das Meer beleben einfach. Und einer der Mönche zum Beispiel, der kommt aus Tokio, der will eine nachhaltige Tourismusagentur quasi aufziehen. Weil der Ansatz ist, fand ich am Anfang ein bisschen komisch, aber mittlerweile macht er voll Sinn für mich. Sie wollen eben nicht die Massen an Touristen haben, wie es zum Beispiel in Kyoto der Fall ist oder Berlin, wo man kaum noch treten kann in gewissen Regionen vor Touristen. Sie wollen halt wenige Touristen, denen sie halt das Mönch drinnen geben und dafür halt eine relativ hohe Summe bekommen. Also für so eine Woche Training so 2.000, 3.000 Euro. Das ist für mich eigentlich auch eine Antwort, wie es halt nachhaltig sein kann. Sie haben weniger Pilger, also müssen die, die halt kommen, ein bisschen mehr da lassen. Und das erhält nämlich auch die ganze natürliche Region. Also wenn, ich habe eine Pagode gesehen, die hat mich umgehauen, die ist 400 Jahre alt, mitten im Wald, mir ist ein Rätsel, wie der die Pagode reinbauen können. Ich bin in meiner Kameraausrüstung da rein, ich war ziemlich am Schwitzen und am Stolpern. Da steht einfach so eine riesige Pagode. Und um all das zu erhalten und nicht irgendwie mit 1.000 Touristen voll zu stopfen, muss es eben anders funktionieren. Und das ist halt deren Ansatz. Das wird nämlich auch denen vorgeworfen, dass sie quasi Religion und Tradition ausverkaufen. Aber ich finde das gar nicht mal so. Die müssen sich irgendwie halten. Das ist halt, es gibt so Kultur, die findet nur im Museum statt. Und in Japan sieht man gelebte Kultur. Man sieht Straßentänze, man sieht Festivals. Und damit das eben halt auch weiterhin gelebte Kultur sein kann und bleiben darf, muss es eben so gehen, weil anders geht es nicht. Anders haben sie festgestellt, es funktioniert einfach nicht. Die Leute sind einfach nicht da.
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite die Gefahr, wenn man sich zu weit öffnet, dass dann die Einflüsse von außen die Traditionen zu schnell verfälschen und verwässern. Aber auf der anderen Seite, du hast die Punkte angesprochen, die eben dazu führen, dass diese Tradition an sich in ihrem Bestehen bedroht ist. Das muss man natürlich dann auch sehen. Also da dann die Balance zu finden und die Mischung, damit es weitergeht, ja, es ist ein Balanceakt.
Absolut.
Wie schaut es denn überhaupt auch aus mit dem Mönchsnachwuchs? Woraus rekrutieren die Mönche ihren Nachwuchs oder welche, die die Tradition da weiterführen? Also nicht nur Interessierte, die dann für eine Woche mal sich das anschauen und so ein Seminar belegen, sondern ja, Mönche, die dann dort permanent leben.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil es geht gar nicht mal darum, dass sie dort leben. Weil auch Meister Hoshin bildet halt Bergmönche aus, die dann in ihre Region gehen. Und es ist halt nicht so zentralisiert organisiert wie jetzt die katholische Kirche zum Beispiel. Obwohl Meister Hoshin der Lehrer ist und der Meister, ist er nicht das Oberhaupt. Und der will tatsächlich auch Leute ausbilden, damit sie an ihren eigenen Weg gehen können und selbst auch unterrichten können. Dass sie halt quasi diese Tradition in ihrer Region, abseits von Tsuruoka und abseits von diesem Berg, leben können und weiterbilden können. Und dass ich war es auch so, ich war neuer ihr da und da war eine Gruppe von, kann man sagen, jungen Mönchsanwärtern, Damen und Herren, und die kamen aus ganz Japan, aus Tokio, aus Osaka, aus Kyoto, aus Kobe. Und die haben das Training halt mal vor einem Jahr gemacht oder vor zwei. Es hat ihnen so viel gegeben, die sind eigentlich einen normalen Office-Job oder so, es hat ihnen so viel gegeben, dass sie nochmal wiedergekommen sind. Und das ist in der Tat bei vielen so. Also viele, die ich getroffen habe, die sagen, sie wollen es unbedingt ein zweites Mal machen. Und es ist auch schwierig nachzuvollziehen. Ich habe, während als ich da war, waren auch zwei amerikanische Journalisten da, die ich ein bisschen anstrengend fand, aber ich fand ihre Beobachtung sehr interessant, weil sie haben das Training nicht mitgemacht. Und es hat so dermaßen ihr Sehen verändert. Also ist, weil dieses Training, was sie haben, ist wirklich sehr intensiv. Du sprichst 7 Tage lang nicht. Du gehst durch die Wälder, du pennst in den Wäldern. Es passieren Dinge, die du nicht erklären kannst. Und ich glaube schon, dass es mehr bereichernd ist, als jetzt so ein Weekend-Retreat, wenn du so willst, oder so ein Seminar. Es ist schon ein bisschen mehr. Und ich fand es auch sehr spannend. Mich hat eine der der Damen, die mir dort geholfen haben. Also sie selber ist jetzt kein Bergmönch, aber sie macht sehr viel mit von denen und sie ist da sehr aktiv, auch in der Region. Die hat mich in Berlin besucht, also sie war halt in Berlin und haben uns getroffen. Und wir waren in Berlin hier bei dem Holocaust-Mahnmal. Und als Japaner weißt du nicht so viel über den Holocaust wie wir jetzt in Deutschland. Also du kriegst halt nicht so viel mit. Klar, weißt du die Eckdaten, Nazis, Juden und so weiter. Aber du kriegst nicht die Dimension mit. Und wir waren an diesem Holocaust-Mahnmal an einem grauen Märztag. Und sie stand da einfach nur. Ich wollte ihr was erklären, aber sie war einfach so von diesem Ort fasziniert. Und dann fing sie an zu weinen und sagte, es ist ein sehr starker Ort. Es gibt sehr viel Energie hier. Und ich glaube wirklich, dass das auch so ein bisschen dieses Training in den Bergen so ein bisschen so einen Blick schärft für Orte oder so, wie dass man Orte anders wahrnimmt. Und das meine ich im Prinzip. Also die, sie werden dort ausgebildet, aber sie nehmen quasi die Tradition mit sich mit und geben die dann dort weiter, wo sie sind. Vor Ort selbst gibt es immer wieder neue Leute. Also ich habe zum Beispiel einen kennengelernt aus Tokio, der einfach unzufrieden war mit seinem Leben in Tokio und dann den Meister kennengelernt hat bei einem Business-Trip und sich gesagt hat, ja, das ist es, das ist für mich und ist dann dorthin gezogen. Und ich glaube, das zieht einfach viele Leute an, also die was Gewisses suchen in ihrem Leben, was ihnen nicht gegeben werden kann von etwas, was sie kaufen oder was sie machen oder wohin sie reisen, das ist was sehr Spezielles. Ich glaube, da müssen sich gar nicht so viel drüber Sorgen machen. Ich glaube, es werden immer mehr Leute sich finden, die das erleben wollen, die eine gewisse Leere haben in ihrem Leben, die das damit quasi füllen wollen. Wenn du so willst, das habe ich auch für mich festgestellt und auch bei vielen Freunden, die ich in Japan habe. Ich bin nach Japan gefahren mit einem gewissen Fragezeichen, mit einer gewissen Wunsch, Leere, wie auch immer, und habe versucht, das in Japan zu füllen. Habe festgestellt, dass Japan zwar nicht die Antwort ist, aber dass ich dort sehr viel gefunden habe, um mich darauf vorzubereiten, was ich eigentlich will. Und auch die Menschen, die ich damals getroffen habe, die ich jetzt zu meinen engen Freunden zähle, die sind auch so, die haben ein gewisses Fragezeichen gehabt in Japan. Die sind damit dahin gefahren und haben irgendwas gesucht. Und über diese gemeinsame Suche haben wir uns quasi befreundet und sind uns nahe gekommen. Und bei den Bergmönchen ist es nicht anders. Die haben eine bestimmte Faszination, die sie aussenden. Gerade deswegen ist halt so wichtig, auch darüber zu berichten, sich zu öffnen und das zu zeigen. Sie müssen sich nicht verstellen, irgendwie neue Leute zu gewinnen, sondern sie müssen einfach nur sich der Welt zeigen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, der Wunsch nach Spiritualität oder nach einem Sinn, der wird eher wachsen in Zukunft, ne? Je hektischer unser Leben wird, je schneller sich alles dreht, desto, ja, entweder man macht das eine Zeit lang mit, aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich fragt, ist das alles, was gibt es noch? Und dann, kommen diese Fragen auf und man kommt dann zwangsläufig vielleicht auf solche Gruppen wie die Bergmönche zurück und denkt, schaue mir das mal vor Ort an und probiere aus, was die zu bieten haben.
Ja, ich denke, es halt sind so die großen Fragen im Leben, ne? Also man kriegt halt zweimal eingetrichtert, höher, schneller, weiter, und das war bei mir nicht anders. Also als ich bei der Zeitung angefangen habe hier in Berlin, war mein Ziel, in die Zeitung zu kommen. Und dann hatte ich das und dann hat einmal halt nicht gereicht, dann willst du halt nicht einmal in der Zeitung veröffentlicht sein, sondern jede Woche. Und dann machst du das auch und denkst, okay, was gibt's dann noch? Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt alle Redaktionen in Deutschland mal beliefert, also in allen großen war ich mal irgendwie drin. Und auch im Ausland und so, und da fragt man sich, okay, was kommt als nächstes? Und ich glaube, das ist eine sehr gefährliche Frage, weil ich muss da mal an Felix Baumgartner denken, der aus der Stratosphäre gesprungen ist, ne? Und ich glaube nicht, dass er happy ist, weil ich glaube, der hat das Mindset höher, schneller, weiter. Und höher als Stratosphäre kannst du ja eigentlich nicht springen. Und das ist sehr gefährlich, wo man sich dahin begibt. Also mich hat das auch tierisch unter Druck gesetzt früher einfach, weil ich dachte, ich muss Preise gewinnen, ich muss das machen, ich muss irgendwie dort veröffentlicht werden. Dann hat man das und merkt, okay, das ist dann doch nicht alles. Und deswegen ist halt wichtig, auch für sich so andere Ziele zu definieren. Also Spiritualität kann eine Antwort sein. Für mich ist es das definitiv nicht. Ich kann sehr viel Glück aus meiner Beziehung ziehen. Auch aus kleinen Momenten oder auch wenn ich gar nicht fotografiere, aber eben halt auch aus den Geschichten, die ich mache oder auch wenn ich sie zeige. Einen Film, den ich gemacht habe 2014, der kam online nicht so gut an. Also der hat auch, wurde kaum gedruckt. Und, oder beziehungsweise die Geschichte wurde kaum veröffentlicht. Und ich war jetzt im Januar diesen Jahres, war ich in Kyoto, weil es eine Ausstellung gab über die, die Druckerei, über die ich diesen Film gemacht habe. Und die haben mich deswegen auch eingeladen, diese Ausstellung zu sehen, wo der Film gezeigt wird. Und ich kam rein, ich hörte sofort die Musik von diesem Film und ich ging zum Monitor und da standen so 7, 8 Leute davor und guckten meinen Film. Das hat mich unfassbar glücklich gemacht und der Monitor war furchtbar, also es war schlechte Qualität. Es waren jetzt nicht 300 Menschen, sondern irgendwie 7 bis 8. Der Film hat, glaube ich, aktuelle Klickzahl so bei 20.000, 30.000 Views auf Vimeo. Also es ist halt, aber es ist was anderes, wenn man so 7, 8 Menschen sieht, die vor dem Monitor stehen und das gucken. Und das macht mich zum Beispiel sehr froh. Und das versuche ich mehr und mehr in mein Leben zu integrieren, auch in meine Arbeit. So kleine, ja, kleine Momente einfach. Das ist irgendwie, dass ich mir selber auch klar mache, es geht nicht um die großen Gewinne oder es geht nicht um die großen Wettbewerbe oder die großen Geschichten. Aber ne, alles im Rahmen. Also auch eine Balance. Also ich muss natürlich, ich kann nicht nur Geschichten machen, auf die ich Bock habe. Ich muss natürlich auch arbeiten, dass ich irgendwie ein bisschen die Miete bezahlen kann. Und ich muss auch da gucken, dass ich eine Geschichte in der Form erzähle, dass ich sie auch loswerden kann. Also ne, die Bergmönche ist ein schönes Beispiel. Die habe ich für im Spiegel veröffentlicht und auch an ein chinesisches Medium verkauft. Und aktuell reiche ich es bei Filmfestivals ein, deswegen ist es nicht online, die Geschichte frei, obwohl ich es irgendwann machen will. Und das sind natürlich auch gewisse, Bedingungen, an die man sich, Spielregeln, den man sich zu halten hat, wenn man in dieser Branche weiterhin was machen will. Und das ist natürlich mein erklärtes Ziel. Also ich will halt die Geschichten erzählen, auf die ich Lust habe, aber dafür muss ich auch die Rahmenbedingung schaffen. Und wenn die Rahmenbedingung ist, dass ich genug Geld auf dem Konto haben muss, weil ich gerade vorher einen Corporate-Job gemacht habe oder weil ich ein Stipendium bekommen habe oder weil ich irgendwie einen Preis gewonnen habe, das sind alles Sachen, die mir ja meine Arbeit ermöglichen. Und weiter dafür sorgen, dass ich halt Geschichten machen kann. Und das ist so mein Hauptziel. Also aktuell, finde ich, habe ich ganz gute Balance gefunden. Das ist irgendwie, letztes Jahr war es nicht so gut, da war irgendwie zu viel Corporate-Kram, was die Kohle brachte, aber nicht unbedingt der Seele half. Anfang dieses Jahres war es auch schwierig, weil ich dann halt nur Projekte für die Seele hatte, aber dann halt nicht für die Kohle, das ist dann auch schwierig. Und aktuell, ich habe nämlich ein Stipendium bekommen für eine weitere Geschichte in Japan. Also ich werde im September jetzt nochmal hinfliegen. Ich kann leider aktuell noch nicht sagen, welches Stipendium es ist. Das haben sie mir gesagt. Aber das macht mich auch auf jeden Fall sehr glücklich. Und ich habe dieses Jahr, jetzt Stand August, so für mich ein Level gefunden, wo eigene Projekte, Corporate-Geschichten, Pressekram, Zeit für mich, Zeit für Freunde, Zeit für Beziehungen, Zeit für Reisen gerade so richtig ist. Also kein Element ist zu viel, kein Element ist zu wenig. Und aber auch das ist natürlich fluktuiert. Also es fragt mich in 5 Monaten nochmal, wie es da aussieht. Aber aktuell hat es irgendwie hingehauen, aber es hat auch Jahre gedauert, sage ich dir, bis ich an dem Punkt war, wo ich das wirklich entspannt sagen kann. Es war auf jeden Fall nicht der Fall, als erstmals in Japan gefahren bin.
Ja, das ist ein ständiges Austarieren. Ich glaube, den Idealzustand wird man nie erreichen, wo sich dann alles an Stress und so auflöst, sondern ja, in den Momenten, wo man sich vielleicht ein bisschen überfordert fühlt, muss man das bewusst registrieren und dann gegensteuern mit den Maßnahmen, die einem zur Verfügung stehen, um dann wieder auf die andere Seite zu gelangen und darüber so einen Ausgleich zu schaffen.
Das finde ich aber auch okay. Ich meine, das ist halt Leben. Also wenn
ja, absolut.
Wenn ich jetzt aus der Uni gekommen wäre und hätte alle Antworten gehabt, hätte ich gedacht, okay, boah, wie langweilig. Also wenn ich irgendwie, wenn ich alles schon gewusst hätte, das ist halt, ne, der Grund, warum ich nach Japan gefahren bin, der Grund, warum ich zu den Bergmönchen gefahren bin, der Grund, warum ich mache, was ich mache, ist halt oft eine Fragestellung einfach. Und wenn ich die Antwort schon wüsste, würde ich mich gar nicht erst auf die Reise begeben. Und deswegen, also ich würde es, manchmal würde es mich sehr beruhigen, die Antwort zu wissen. Also irgendwie Anfang des Jahres, wenn ich gewusst hätte, dass bis zum Ende des Jahres mein Konto safe ist, das hätte mich sehr, sehr beruhigt. Also ich war so kein Zappen in Gefahr, aber man macht sich als Selbstständiger natürlich Gedanken. Ne? Aber ja, ich meine,
oder die Frage, mit der du zu den Bergmönchen gereist bist, eben diese Suche nach dem Gleichgewicht der inneren Balance, das stand ganz stark bei dir im Fokus. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es dort zugegangen ist, was über die Tradition, aber wie hast du das Ganze dann in deinem fotografischen Projekt umgesetzt? Wie sind daraus dann Bilder entstanden? Nimm uns mal da ein bisschen mit rein in diesen Prozess.
Die Frage, wie ich es umsetze, war natürlich von Anfang an mit dabei. Also ich wusste natürlich sehr viel über Japan schon. Es gibt eine Sorte von Journalismus über Japan, die ich absolut nicht mag, die aber leider in deutscher Sprache sehr, sehr verbreitet ist. Das sind halt die halt 2 Wochen nach Japan düsen, die üblichen Klischees und Stereotype abfahren und dann wieder abhauen und sagen, okay, das ist Japan. Das Problem ist halt daran, das kreiert eine völlig... nicht ein falsches Japan-Bild, aber ein einseitiges Japan-Bild, was dann auch von den Redakteuren weitergelebt wird. Also anders gesagt, ein Redakteur, der noch nie in Japan war, beauftragt mich mit einer Japan-Geschichte, weil er sein Japan-Bild bestätigt sehen möchte. Das ist nicht mehr schlimm. Du kannst nicht von jedem verlangen, dass sie jedes Land so intensiv kennt, wie ich Japan kenne. Also es ist völlig nachvollziehbar, es ist schwierig, darüber hinauszukommen. Also nach Fukushima habe ich keine normalen, in Anführungszeichen, Japan-Geschichten publizieren können, weil alle halt irgendwie im Nebensatz Fukushima hören wollten. Und das war halt schon sehr klar, wie das Bild geprägt war. Ich wollte halt nicht diese klassischen Sachen bedienen, also nicht die klassischen Bilder irgendwie, Teezeremonie oder bla. Das war mir ganz wichtig, ich wollte mit eigenen Bildern arbeiten, also irgendwie, wie ich Japan sehe, als Japan-Experte oder Japan-Kenner, wenn man so will. Mhm. Das war das eine. Das andere, ja, ist halt als Dokumentarmensch, ist man auch immer davon abhängig, was einem geboten wird. Ich wollte auf jeden Fall diese Idee von Balance und Ruhe, wollte ich auch in den Bildern transportieren. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe auch mir extra für den Dreh eine neue Kamera geholt. Die Sony A7 S2. Und das ist halt verglichen mit meiner Canon 5D, mit der ich vorher gearbeitet habe, schon ein ganz großer Schritt Richtung Film und Video, weil die kann nämlich auch Slow Motion. Und das war halt ein wichtiges Hilfsmittel, um mal halt diese Ruhe zu transportieren, irgendwie der Schnee, der so langsam fällt in den Wäldern. Und allgemein auf die Landschaft, ich habe die sehr viel über Landschaft erzählen können, weil dieses Ursprüngliche, diese Schreine und Tempel, diese weite Landschaft, die irgendwie so man gar nicht verbindet mit zum Beispiel Tokio oder wie auch immer, das hat schon sehr viel gebracht und es hat sehr viel auch erzählt über die Seele der Leute dort. Ansonsten einfach, was ich mit den Jahren auch ein bisschen angewohnt habe, also früher habe ich sehr viel nicht konstruiert, aber schon geplant, welches Bild will ich umsetzen. Und jetzt denke ich halt eher, was liegt vor mir, wie wirkt es auf mich? Und jagen und sammeln, also möglichst viele Eindrücke sammeln, sondern vor allem auch mit ein bisschen Abstand nochmal drüber nachdenken und merken, okay, was ist hängen geblieben. Und mittlerweile habe ich auch eine relativ, ich sag mal, eine ökonomische Arbeitsweise, also so ungefähr 80% der Einstellungen, die ich gedreht habe, sind in den finalen Filmen drin. Sind viele Sachen, die auch jetzt gerade, was die Fotos angeht, viele Sachen, wo ich sehr viel erklären muss, die habe ich dann nicht reingenommen, weil es doch zu sehr weit geht. Es gibt zum Beispiel am Silvestertag, wo ich auch da war, oben auf dem Berg, bei irgendwie -4 Grad und Eisregen und keine Stimme, weil ich kurz zuvor heiser geworden bin und ich wirklich nicht reden konnte, gibt es so ein Fest, wo ach Gott, ist das kompliziert. Also es gibt viele Shinto-Schreine haben riesige Sandalen aus Stroh. Man sagt halt, das sind die Schuhe der Götter. Und wenn die Götter kommen, dann können sie in diesen Sandalen rumlaufen. Und sie hatten halt 2 solche Sandalen oben auf dem Berg aufgebaut und haben die aber halt zerbrochen, wenn man so will. Die haben daraus Strohbündel rausgenommen und ins Publikum geschmissen. Und wenn man das Strohbündel fängt, dann hat man Glück fürs nächste Jahr. Und von dem restlichen Stroh, was dann übrig blieb, haben sie dann ein Wettrennen gemacht. Irgendwie jeweils 100 Leute an einem riesigen Taulseil. Am Ende ist halt dieser riesige Strohschuh. Den muss man dann zu einem Pfeiler schleppen. oben auf dem Pfeiler ist ein Feuer. Man muss dann diesen Schuh aufrichten, damit der Schuh Feuer fängt. Und das Team, was es zuerst schafft, hat dann entweder den Segen für die Landwirtschaft erreicht oder den Segen für die fürs Angeln, also für Fischfang. Und davon habe ich Fotos gemacht, die ich alle spektakulär finde mit dem Feuer und wie sie da rumrennen und so und wie sich auch ältere Männer um dieses Stroh prügeln, weil es halt so wichtig ist für die. Und das kann ich aber nicht erklären. Ich muss irgendwie so viel erklären, wie ich dir gerade erklärt habe, irgendwie. Das ist halt dann wirklich die Grenzen der Fotografie und auch wenn ich ein Video mache und auch eine Tonebene habe, man muss halt viel erklären und gerade bei diesen Bergmännchen, wo es wirklich so kompliziert ist, was die da machen. Und das ist nämlich auch ein anderer Aspekt. Also du kannst ja als Fotograf, als Filmmacher, kannst du halt jede Geschichte erzählen, die du willst. Bloß, es muss ja irgendwie, Leute müssen sich auch irgendwie reindenken können. Und wenn ich jetzt sage, okay, hier gibt's irgendwie Bergmönche in Japan, das ist für jemanden, der in Hamburg sitzt, relativ abstrakt, super abstrakt. Also irgendwie, warum sollte mich das interessieren? Das ist die Grundfrage. Egal, was du publizierst, in einem großen Medium, in einem Blog oder wie auch immer, warum sollte mich das interessieren? Das ist die Fragestellung. Und mein Ansatz war es halt, über was sehr Elementares zu gehen. Also irgendwie dieses eine Balance finden im Leben, was ich vorhin meinte. Das ist halt eine elementare Frage. Es ist ein Leben eines jeden Menschen, wenn man so will. Oder auch über Familie, was ein wichtiges Thema ist. Oder einfach auch Traditionen, die bedroht sind, wo sich auch Leute einfühlen können. Und gerade was aus Japan, aus einem anderen Kulturkreis, aus einem anderen Land, das einem deutschen Publikum klarzumachen, das ist schwer. Und deswegen bedienen sich halt so viele Redakteure dann mal sowas Einfachen wie Tokio oder irgendwie, die Japaner sind so komisch und so. Das ist nicht mal ein Vorwurf, das ist halt bloß schade, weil es halt einfach ist. Und ich glaube halt einfach, dass die meisten Leser auch ein bisschen gelangweilt sind von einfachen Sachen, wenn immer wieder das Gleiche wiederholt wird. Also bei der Zeitung früher war es bei mir auch so. Jedes Jahr zu Weihnachten wurden die gleichen Geschichten gemacht. Im Sinne von, ja, haben wir letztes Jahr schon gemacht, so. Und Weihnachten ist eh egal. Aber ich glaube einfach, du kannst ja heute mit einem Klick online sehen, dass sie im Archiv, dass sie vor einem Jahr exakt die gleiche Geschichte gemacht haben. Ich glaube, das langweilt Leute auch mittlerweile. Und das ist natürlich auch schwierig, weil es ist schwierig, immer noch ungewöhnlicher zu sein, nochmal eine andere Geschichte zu bringen, weil es auch anstrengend ist und Arbeit erfordert. Aber ich glaube, das ist zumindest der Weg, den ich für mich entdeckt habe. Irgendwie Geschichten finden, die kein anderer hat. Und da ich mich in Japan sehr gut auskenne, sind auch sehr häufig halt Japan-Geschichten. Und ich habe auch Gespräche gehabt mit japanischen Kollegen, die mir auch sagten, was, das wusste ich nicht, dass es bei uns so ist. So. Da muss erst der Deutsche kommen und das irgendwie denen zeigen, bis sie halt selber drauf kommen. Und das ist, ja, aber das ist so allgemein mein Ansatz. Irgendwie was finden, was vorher noch nicht erzählt worden ist. Und deswegen war mir halt auch, ja, ich konnte gar nicht so viel nachdenken über das Visuelle bei dieser Geschichte, weil das alles drumherum schon so ungewöhnlich, abstrakt, anders, neu war, dass ich einfach nur draufhalten konnte, dass ich irgendwie, wenn es eine Geschichte ist, wie zum Beispiel, ja, Gefängnis, was jetzt irgendwie jetzt nicht so ungewöhnlich ist in so einem Kulturkreis, da muss man, glaube ich, schon mehr um die Ecke denken. Aber ich glaube, hier ist man schon überfordert damit, überhaupt zu registrieren, was da passiert. Ne? Und gerade halt auch im Film, du hast halt natürlich Untertitel und da musst du drauf gucken, da musst du auf die Bilder gucken und da musst du irgendwie auf den Ton hören, der in einer anderen Sprache auch noch existiert. Das ist alles sehr, sehr komplex und du kannst gar nicht visuell komplex damit antworten, weil sonst verwirrst du die und verlierst du die Leute halt noch mehr. Aber mal als Gegenbeispiel, die Geschichte, für die ich jetzt nochmal nach Japan fahre, das ist eine Geschichte, die habe ich vor 5 Jahren angefangen, die ist sehr, sehr komplex. Und da denke ich halt schon, weil es hat sehr viel in der Vergangenheit spielt, also sehr viel Archivmaterial auch. Und da denke ich sehr, sehr intensiv nach, wie kann ich das visuell so erzählen, dass es die Leute nicht langweilt. Weil wenn du Handlung hast, das ist cool, kannst du draufhalten, das läuft irgendwie immer. Aber wenn du keine Handlung mehr hast, weil die Handlung in der Vergangenheit war, dann muss man sich echt was einfallen lassen. Und das, ja, manchmal stehe ich auch davor und denke, okay, vielleicht kann ich das nicht, packe ich das nicht, vielleicht bin ich nicht gut genug. Aber weiß nicht, dann mache ich trotzdem, guck halt irgendwie und zeige und berate mich und guck mir Inspiration an. Und das bin ich auch froh, dass ich da inzwischen gelassener geworden bin. Also früher dachte ich halt, ich muss alles sofort perfekt können und rausschicken und nur so kann ich irgendwie existieren. Und jetzt denke ich halt, wenn ich was nicht kann, dann spreche ich halt drüber oder guck mir irgendwie Hilfe an oder lass mich inspirieren. Ja, bei Mönchen, ich wollte halt visuell nicht zu komplex arbeiten, damit man es irgendwie noch verstehen kann.
Hm.
Den einen Punkt, den du angesprochen hast, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man oder versuchen oder die, der Versuch in seinen eigenen Fotos, sich von Klischees zu lösen, von dem, was man fotografiert, da wegzugehen von dem, wie es auf bekannte Art und Weise schon mehrfach oder ja dargestellt wurde von anderen Fotografen. Das ist ein schwieriger Prozess, sich davon zu lösen. Im Fall von deinem Projekt jetzt in Japan, glaubst du, dass dir da besonders geholfen hat, dass du unheimlich viel wusstest schon über die Kultur und dann schon ein differenzierteres Bild hattest von Land und Leuten?
Definitiv. Also ich glaube, ich habe sicher auch daran denken müssen, als ich dort war, gerade halt im Vergleich zu den, wie gesagt, beiden amerikanischen Journalisten, die ich halt, ja, die das erste Mal in Japan waren und dann gleich die Bergmönche gemacht haben, die völlig überfordert waren mit allem. Und was mich auch, ja, betroffen machte, sagen wir es mal so, die haben irgendwas gesehen und dann beschrieben und dann mir so gesagt, ja, alle Japaner sind ja so. Sag ich, nee, ihr habt ein Dorf gesehen hier in gesamt Japan, was an sich schon strange ist. Und das haben die aber abgeleitet, alle Japaner sind so. Und es gibt auch genug Berichte, an die ich mich erinnern kann, wo Leute reingeflogen sind und was gehört haben. Und daraus, sie haben mit zwei Japanern gesprochen, die haben beides gleich gesagt und haben sie gesagt, okay, alle Japaner sind so. Völliger Quatsch. Also es, wenn du irgendwie eine Geschichte machst über Deutschland und sprichst mit fünf Bayern. Ich glaube, die haben eine gewisse andere Ansicht als jetzt Leute aus Friesland oder Hessen oder so. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und das habe ich auch gemerkt, dass es auch genauso wahrgenommen wurde. Ich habe das, ich habe den Film Leuten gezeigt, die sich auch sehr gut mit Japan auskennen. Und die meinten auch, dass sie, oder die schätzen dann auch, dass es eben nicht die klassischen Klischees sind und die klassischen Bilder. Und das war halt, die Geschichte wurde ja am Spiegel veröffentlicht. Da muss ich auch kämpfen, weil der Spiegel wollte nämlich die Klischeebilder mit reinnehmen. Ich so, nein, nein, nicht schon wieder. Ich gebe mir auch schon so Mühe, dass wir nicht die Klischeesachen machen. Am Ende des Tages haben wir einen Kompromiss gefunden. Mussten wir auch, weil ich kann auch die Perspektive vom Spiegel verstehen. Nicht jeder kennt Japan so gut wie ich. Man muss Leute abholen an den Bildern, die sie kennen. Und der Kompromiss war jetzt konkret. Wir haben jetzt halt noch drei Bilder aus Tokio mehr mit reingenommen. Das ist ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Und der mir auch einleuchtet.
Ja, genau. Das ist natürlich hat der Spiegel da auf der Seite auch recht. Dieser Ansatz, dass man eben die Leser dort abholen muss, wo sie sind. Und das gelingt im Zweifel vielleicht dann eher mit einem Bild, was eher klischeehaft wirkt, auch für jemanden, der sich dann besser auskennt schon mit einem Land. Aber ja, den Kompromiss muss man dann wahrscheinlich auch als Fotojournalist hier und da mal eingehen.
Ja, und finde ich auch okay. Also es ist halt, ne, die Spielregeln, die ich meinte, ich will ja, dass meine Geschichten gesehen werden. Und wenn ich dafür irgendwie drei Fotos mehr von Tokio reinpacken muss, dann ist es eben so. Also ich mache das ja nicht zum Selbstzweck. Also klar kann ich Bilder für mich machen und nur mir zeigen und mich darüber freuen. Aber das ist halt mein Beruf. So, ich will das halt zeigen. Das ist halt eben nicht mein Hobby. Und da gibt es auch gewisse Regeln, an die ich mich zu halten habe. Ich muss die Regeln nicht mögen, aber es gibt sie einfach. Und das ist halt auch für mich Teil der Profession, diese Regeln zu akzeptieren und umzusetzen.
Fritz, du hast ja Fotografie einmal, oder der Einstieg war so ein bisschen als Autodidakt und später kam das Studium hinzu in Hannover. Was würdest du sagen, war die Quintessenz oder das, was du aus deinem Studium, aus vielleicht auch aus der Theorie mitgenommen hast, was dich als Fotograf jetzt besonders geprägt hat?
Jein, will ich sagen. Also ich schätze die Ausbildung an der Hochschule Hannover sehr und ich empfehle sie tatsächlich auch jedem, der sich für Fotojournalismus interessiert, und es ist nach wie vor eine der besten Schulen in Europa für Fotojournalismus. Aber die Uni schenkt dir nichts, genau wie die Branche dir auch nichts schenkt, und wenn du dich nicht anstrengst und eigene Projekte machst in der Zeit des Studiums, stehst ein bisschen alleine da. Das Gute ist, dass Hannover das halt auch unterstützt und dir Freiräume gibt. Also es war immer okay, wenn ein Kurs war und ich habe gesagt, nee, ich muss für eine Geschichte fotografieren, es war nie ein Problem. Die Kurse sind auch so gelagert, dass du eigentlich auch im gesamten Studium viel Zeit hast für eigene Geschichten. Also ich weiß noch, so ab Semester 2 hatten wir eigentlich nur 3 Tage die Woche Uni und maximal 2 Kurse am Tag. Und der Rest der Zeit haben wir halt fotografiert. Und es war super gut, um eine praktische Ausbildung zu kriegen, im Sinne von, welche Bilder funktionieren, wie erzähle ich Geschichten in Bildern. Theorie, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich, aber ich habe genug Theorie mitgekriegt, was ja Rechte, Pflichten angeht, Steuern, Juristisches, aber auch Theorie und Geschichte, wo wir eigentlich herkommen, wie so sich die Branche entwickelt hat. Was ich als Problem empfunden habe, gerade als ich dann schon nebenbei gearbeitet habe viel, die Dozenten, die wir hatten, die waren teilweise schon lange aus dem Berufsalltag raus. Also sie haben von der fotojournalistischen Arbeitsrealität erzählt, die einfach nicht mehr existiert. Das kann man aber gar nicht mehr vorwerfen, weil es fast in allen Unis so ist. Ich meine, wenn sie noch aktiv arbeiten würden, würden sie halt nicht unterrichten, hätten keine Zeit zu unterrichten. Es ist halt wirklich wichtig, dass man viel nebenbei macht und dafür hatte ich einen Rahmen. Ich hätte es mir mehr einheitlicher gewünscht, also nicht einheitlicher, was ist das andere Wort? Allumfassender, weil es wirklich sehr stark auf eine Art der Fotografie war und man hatte die Freiheit, natürlich auch andere Sachen auszuprobieren, aber die Bewertung und die Benotung ging dann schon sehr klar in eine Richtung, also relativ klassisch, fotojournalistisch, was jetzt nicht schlecht war, aber eben auch nicht frei. Ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ich könnte nicht davon leben, wenn ich nicht in Hannover studiert hätte. Definitiv nicht. Ich hätte auch nicht die Art arbeiten, die ich habe, wenn ich nicht die Freiheit gehabt hätte, durch die Uni, durch Stipendien, durch Gast-Uni-Aufenthalte. Ich verdanke Hannover eigentlich alles. Also, aber ich sehe es halt auch so, dass die Uni Hannover im Einzelnen, aber auch im Prinzip jede Uni, dir die Tools gibt, mit denen du was machen kannst, aber du musst selber was machen. Das nimmt dir keiner ab. Und das ist auch die beste Vorbereitung. Also ich kann mich noch an ein Shooting erinnern, das war vor Jahren. Da hatte ich ich habe gedreht und der Kollege hatte fotografiert. Das war ein Sportevent hier in Berlin. Und es ging darum, ein Gruppenbild zu machen von den Sportlern. Und der hat einfach nur Fotos gemacht, wo die alle an ihm vorbeigucken. Weil er eben nie gelernt hatte zu sagen, okay, guckt mal alle zu mir. Also er kam frisch aus der Schule und hatte keine praktische Arbeitserfahrung. Und da war Hannover schon ein bisschen besser, weil wir schon währenddessen halt Jobs annehmen, auch vermittelt kriegen von der Uni. Qualität von der Schule ist schwierig zu messen, ne, was wirklich auch von Studenten abhängt, was sie mit ihrer Zeit machen, mit ihren Projekten. Und aber ich habe definitiv die Freiheit gehabt, die ich brauchte. Auch die Anleitung, die ich brauchte, auch die Kritik, die ich brauchte. Ich hätte gerne noch mehr gehabt, aber ich glaube, das habe ich mir auch selber angelesen und das ist auch okay. Also ich finde, in Deutschland haben wir schon einen super guten Deal, was Ausbildung angeht. Es ist halt günstig. Wir kriegen sogar noch eine Förderung, also ich hatte auch BAföG. Was mir Uni eben nicht gibt, das kann ich mir anlesen. Also ich habe halt super viel gelesen nebenbei, Podcast gehört, Konferenzen mir anguckt, an Seminaren, Programmen teilgenommen. Aber es ist auf jeden Fall eine super gute Ergänzung gewesen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wenn ich nicht nach Hannover gegangen wäre, wäre ich zurück nach Japan gegangen. Und ich habe ja auch Freunde, die einfach da geblieben sind oder die auch dort ein anderes Leben begonnen haben. Und das ist schon manchmal so ein bisschen wie in den Spiegel gucken, in eine andere Dimension. Was wäre, wenn? Und ich weiß nicht, aktuell bin ich sehr, sehr zufrieden mit vielen Elementen und würde es mir gar nicht anders wünschen. Und ich will auch gar nicht so viel darüber nachdenken, was wäre, wenn. Also es zählt eigentlich immer, was ich jetzt mache, was ich jetzt machen will, wie ich da versuche, da hinzukommen, statt zu bedauern, was nicht war und nicht hätte sein können. Aber sage ich natürlich jetzt, also all die Wettbewerbe, die ich nicht gewonnen habe, all die Festivals, die meinen Film nicht genommen haben, da habe ich mir natürlich noch was sehr viel anderes gedacht, da hätte ich mir auch was sehr viel anderes gewünscht. Aber aktuell bin ich sehr zufrieden.
Mhm. Ja, sehr gut. Fritz, am Ende des Interviews, das ist ein neues Format, was ich jetzt mal einführen möchte. Das ist so ein wiederkehrendes Element, so ein bisschen Q&A, einmal darum geht, ein bisschen zu erfahren, welche Einflüsse, welche Vorbilder du hast und dann die ein oder andere Frage, die jetzt nicht unbedingt was mit Fotografie zu tun hat. Bist du bereit?
Schieß los.
Die erste Frage ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man nicht nochmal nachgucken konnte oder sich nicht darauf vorbereiten konnte. Das ist die nach einem Lieblingszitat. Gibt es einen Spruch, ein Zitat, ein Wort eines berühmten Fotografen, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
In der Fotografie gibt es eine Regel: entwickle niemals in Hühnchensuppe. Das ist, glaube ich, von Susan Sonntag.
Ja.
Weiß nicht, ich fand es immer ganz witzig, so. Weil es gibt zig Zitate irgendwie, wenn der Bild nicht gut genug ist, warst du nicht nah genug dran oder so. Und ich weiß es nicht. Also ich finde viele Zitate auch, die sehr so zur Anbetung von gewissen Größen genommen werden, sei es Kappa, sei es Bresson oder so. Ich weiß nicht, die beschreiben eigentlich nichts, was sie dazu gebracht hat. Kappa war halt krass, weil er einfach sich dorthin begeben hat, wo kein anderer war. Dafür war er privat halt einfach kein guter Mensch. Ich mag nicht diese super krasse Anbetung von Idolen. Deswegen mag ich diesen selbstironischen Spruch sehr viel mehr. Und ich glaube halt, jeder sollte sich seine eigenen Zitate schaffen, seinen eigenen Weg gehen und nicht nur die Zitate von anderen Menschen, die vor ihm waren, nutzen, weil die Zitate sind in einer anderen Zeit entstanden und jetzt gelten völlig andere Regeln.
Ja, das ist ein schöner Ansatz, da über Zitate zu denken. Und das, was du von Susan Sonntag gesagt hast, passt sehr gut dazu. Klassiker auch ihr Buch On Photography. Mhm. Absolut empfehlenswert, das Buch mal zu lesen.
Mussten wir auch lesen in der Uni. Ich muss gestehen, ich habe es nur halb gelesen, aber was ich gelesen habe, halb, fand ich sehr gut.
Ja, so ein Standardwerk. Dann wirst du das wahrscheinlich jetzt nicht als Antwort wählen auf die Frage nach deinem Lieblingsbuch.
Bildband meinst du oder einfach Buch?
Buch über Fotografie kann aber auch ein Bildband sein. Da bist du frei.
Ich würde ein Buch über Journalismus empfehlen, wenn das gestattet wäre.
Ja, gerne.
Ist ein bisschen speziell. Aber von Jake Adelstein, Tokyo Vice. Das handelt von seiner Zeit als Journalist bei einer japanischen Tageszeitung im japanischen Hinterland, in der Nähe von Tokio, wo er halt sehr viel Crime-Berichterstattung gemacht hat. Und ich empfehle dieses Buch immer so als Buch darüber, was man Journalismus nicht machen sollte. Weil der Typ einfach keine Ausbildung hat als Journalist, der hat einfach gemacht und der hat so viele Fehler gemacht. Er hat sich von so vielen Leuten auf die Nase hauen lassen, weil er einfach die falschen Fragen gestellt hat. Und das empfehle ich dieses Buch immer als so Lehrbuch, was man nicht machen sollte. Das ist auf jeden Fall eins. Ich könnte auf jeden Fall Filme empfehlen, Filme über Fotografie, wenn das auch noch eine Frage ist.
Ist keine Frage, aber machen wir jetzt zu einer Frage.
Was ich sehr mag, ist War Photographer über James Nachtwey, weil ich James Nachtwey sehr, sehr schätze. Und weil der Film nicht nur zeigt, boah, krass, geile Kriegsfotografie, der macht das auch, aber er macht auch super ästhetische Bilder, die unerreicht sind, und er beleuchtet auch ein bisschen die Seele von James Nachtwey, und wo man auch irgendwie, ja, sich Sachen erklären kann. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, die ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Er fotografiert in, ich glaube, Bangladesch, so Menschen, die in der Nähe von einem Zuggleis wohnen. Hast du bestimmt schon mal gesehen, die Bilder. Also wirklich so, wo so ganze Dörfer fast schon rund um Gleis gebaut sind, die wirklich direkt dran leben und auch davon leben, den Zugfahrern was zu verkaufen. Und da gibt's so einen Vater, der hat beide Beine verloren, weil er eingeschlafen ist und der Zug ist drüber gerollt. Und er ernährt trotzdem noch die Familie dort. Und dieser große, weiße, amerikanische Fotograf geht auf diesen Vater zu, gibt ihm die Hand und stellt sich vor, und das ist, als ob der irgendwie sein Nachbar wäre, und das mit so einer ganz ruhigen Art, die ich kaum beschreiben kann. Und dann lässt er, dieser Vater, ihn auch in sein Leben rein und macht ganz tolle Bilder. Und es ist fantastisch irgendwie. Man sieht wirklich, wie er arbeitet und was ihn als Fotograf ausmacht, jenseits der Bilder.
Mhm. Ja, super Tipp. Den Film habe ich auch gesehen. Das ist ein beeindruckendes Dokument eines Krisen- oder Kriegsreporters, der ja auch diese Zerrissenheit deutlich macht. Der James Nacht war eben auch ausgesetzt ist, dieses ganze schlimme, diesen Horror, den er täglich sieht, irgendwo auch zu verarbeiten, die Bilder zu machen, aber das dann auch mit sich herumzutragen. Es ist ein Film, den man jedem nur empfehlen kann, sich den mal anzuschauen. Vielen Dank für den Tipp.
Ja, gerne.
So, dann die nächste Frage hat sich vielleicht dann auch schon ein bisschen beantwortet. Nach deinem fotografischen Vorbild, gibt es da einen Fotografen, zu dem du aufschaust oder vielleicht nicht aufschaust, aber den du für seine Arbeit bewunderst und bei dem du dir mal was abgeschaut hast?
Es gibt viele. Also, da ich halt in mehreren Bereichen unterwegs bin, Text, Video, Foto, gibt es auch viele Vorbilder, die ich habe. Das wechselt aber auch sehr stark. Also es gibt so Menschen, die Sachen machen, die ich immer cool finde, egal was es ist, die mich auch ein bisschen, ja, ich sag mal, klein fühlen lassen, wo ich denke, ach, der hat schon wieder das gekriegt und so. Fotografen an sich, ich weiß nicht. Also ich glaube, aktuell gibt es mehr Filmemacher. Ich versuche halt vor allem auch so Leute, die so in meinem Bereich sind, sag ich mal. Also nicht irgendwie so die ganz Großen, die bei Magnum sind oder so, sondern mehr so, ja, so 20- bis 35-jährige, 40-jährige Fotografen aus dem Internet, wenn man so will.
Ja, die, wer ist denn da einer, den du kürzlich entdeckt hast?
Wie heißt der? Darf ich eigentlich Fuck sagen?
Dann muss ich die Episode mit dem E versehen. Explicit.
Das Video, was er gemacht hat, der ist Corporate, der ist Commercial Director of Photography. Der macht so Werbung und so. Der Film heißt Train Ride Through Mauritania. Ging auch vor einer Weile durchs Netz. Und der macht größtenteils Autos und inszeniert die so. Aber auch dieser Film ist wunderschön. Wirklich jedes Videobild so komponiert ist wie ein eigenes Foto. Und wo ich mir auch denke, boah, das kriege ich in meinem Leben nicht hin. Einfach, wenn man ein bisschen Ahnung hat, merkt man zum Beispiel, jetzt ist auf diesem Zug und hat ein super stabiles Bild im Video und ist einfach nur beeindruckend, als ob du selber da sitzen würdest und auf diesem Zug sitzt. Und es ist technisch beeindruckend, es ist visuell beeindruckt. Train Ride Through Mauritania heißt der Film. Sein Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Was mir ein bisschen schade finde, weil ich folge mir jetzt seit neuestem auf Instagram. Und dann macht er größtenteils Autobilder, was mich halt so null interessiert. Es gibt so ein paar Kommilitonen auch, den ich gerne mal folge, um einfach zu gucken, okay, in welche Richtung entwickeln die sich. Ich glaube, so einzelne Größen habe ich jetzt nicht. Es gibt so, ach, dem kann ich vielleicht sagen, der Christopher, wie heißt er? Christopher Morris. Den habe ich letztes Jahr bei einem Vortrag gesehen, der von Canon organisiert wurde hier in Berlin. Und er hat mich sehr beeindruckt, weil er sich als Fotograf dreimal neu erfunden hatte. Der war Kriegsfotograf, bis er Kinder bekommen hatte. Und er hat gesagt, nee, ich kann hier nicht, wie er sagte, dumme Menschen, die sich wegen einem dummen Grund erschießen, fotografieren, während zu Hause meine Tochter wartet. Und hat dann seine Identität komplett geändert von Kriegsfotograf auf White House Photographer. Hat das Weiße Haus mit Reagan und Bush 1 begleitet. Dann gab es eine Medienkrise und die Reaktion hat seinen Job gestrichen. Dann wurde er Freelance und hat halt viel Hochzeiten und auch Werbung gemacht. Und hat aus jedem Bereich, also der war Kriegsfotograf und macht dann Werbefotografie. Und das war ohne, ich sag mal, Reue oder Traurigkeit. Und er sagt selber, dass halt, er kann Sachen aus der Kriegsfotografie damit reinnehmen. Und er hat dann, aktuell macht er auch ein bisschen Video, hat man sich eine super Slow-Motion-Kamera besorgt, die irgendwie so 2000 Bilder die Sekunde macht und hat damit Trump Unterstützungs-Events fotografiert, gefilmt. Und das ist faszinierend, weil er halt die Trump-Tonspur 2000 Mal verlangsamt drüber legt, wie so ein sonores Brummen drüber. Und diese Mimik, wie die sich langsam verändert bei den Leuten, sehr faszinierend. Also Christopher Morris, den finde ich sehr cool. Der macht viele spannende Sachen und vor allem sein Mindset dahinter. Wie, das vermisse ich nicht bei vielen Fotografen, auch einige, die ich als Dozenten hatte, die haben halt so ein Ding, das funktioniert super, aber es ist nicht viel darüber hinaus. Und vor allem, wenn man sich fragt, wie geht das, was ist dabei gedacht, ist halt oft die Antwort so auch aus dem Bauch heraus. Und das ist natürlich schwierig zu unterrichten und auch schwierig, sich neu zu erfinden. Und das, ich mag Fotografen, die ein bisschen demütig sind, die ein bisschen bereit sind, sich neu zu erfinden, Neues zuzulassen. Es war lange Zeit eine Diskussion, sollten Fotojournalisten auch veröffentlichen, dass sie halt auch Hochzeiten fotografieren, weil es ja nicht so ganz ehrwürdig ist wie Fotojournalismus, wenn man so will. Und ich finde, alles, was ich mache, beeinflusst auch alles, was ich mache. Und man sollte auch dazu stehen. Und das sind so Fotografen, die ich mag, die demütig sind und die ehrlich sind. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie der heißt. Ein Dozent von mir, den ich sehr mag, der mich genau das auch macht, der seit 30 Jahren in der Branche ist und trotzdem immer noch ein offenes Ohr hat, wenn ich ihn irgendwas Dummes frage, obwohl ich ihn das letzte Mal vor 3-4 Jahren als Dozenten hatte. Christian Bruch aus Hamburg. Den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich kann mit seinen Bildern nicht immer was anfangen, aber ich sehe jedes Mal, was er sich dabei gedacht hat und warum er das so gemacht hat. Und der hat sich auch mehrmals neu erfunden als Fotograf. Der ist ein cooler Typ. Der ist ein guter Mann.
Ja, okay. Ja, da war auch viel dabei. Die Links ja. Zu den jeweiligen Fotografen und deren Homepages, die packe ich wie immer in die Shownotes. Da kann man dann leicht den Weg dazu finden, wenn man gerade nichts zum Schreiben dabei hatte. In dem Zusammenhang würde mich noch interessieren, wie du so persönlich die sozialen Netzwerke nutzt, insbesondere Instagram. Das ist ja halt so die wichtigste Plattform für Fotografen.
Ja, ich sehe Instagram auch mehr tatsächlich als soziales Netzwerk, weniger als Bilderplattform. Also die Bilder finde ich oft gar nicht so spannend, aber die Leute und was sie dazu machen. Ich habe vor kurzem auch einen Workshop entwickelt zu Storytelling und Social Media und habe seitdem auch ein bisschen an Ansatz und Verständnis von Social Media an sich und wie einzelne Netzwerke funktionieren. Und seitdem ich mich so ein bisschen davon gelöst habe, auf Instagram irgendwie für mich passende Bilder zu finden, finde ich es auch spannender, weil ich ja gerade so Insta-Stories, die ich visuell immer ja für relativ Grütze halte, die dann doch irgendwie unterhaltsam sind, also gerade von Leuten, die es als Videoplattform oder als Erzählplattform nutzen, oder einfach um ja so ein Gesamtwerk mitzukriegen. Oder auch zum Beispiel, das ist ein bisschen komischer Ansatz, aber es gibt einen Filmemacher, der fantastische Arbeit macht visuell und der mich umgehauen hat und ich dachte, ich werde niemals so gut sein wie der. Und dann habe ich dem auf allen Kanälen gefolgt und habe festgestellt, seit diesem einen Projekt hat er nichts mehr gemacht. Also es ist halt, finde ich auch interessant, auch zu sehen, dass man irgendwie nicht nur geblendet wird von einer coolen Sache oder einem coolen Projekt, die ein Mensch gemacht hat, wenn man auch diesen Menschen halt wirklich als Mensch wahrnimmt und alle Prozesse verfolgt und auch feststellt, auch dieser Mensch, der so coole Sachen macht, scheitert manchmal und wird auch nicht gebucht oder irgendwie kommt nicht voran oder wiederholt dann nur seine alten Arbeiten, weil er einfach nichts Neues hat, weil er keine Aufträge hat, was irgendwie auch normal ist einfach. Und das beruhigt mich dann so ein bisschen so, wenn es ein bisschen vermenschlicht wird, was bei Instagram leider nicht immer der Fall ist. Aber so sehe ich das halt eher, so als Menschen folgen, weniger Bilder folgen.
Ja, das finde ich ist ein schöner Ansatz oder eine Art und Weise, das Medium zu nutzen. Also ich bin da auch im Moment, versuche immer mehr zu interagieren oder ja, das auch dafür zu nutzen, um in persönlichen Austausch mit interessanten Fotografen zu kommen.
Dafür ist es wirklich super. Also auch letztens der Christian Bruch, den ich erwähnt hatte, der schrieb mir auch letztens auf Instagram einfach, hey Fritz, bin gerade in Berlin für ein Shooting, 2 Stunden habe ich Mittagspause, wollen wir uns treffen. Da dachte ich, geil, weil er selber benutzt kaum Facebook, einen anderen Messenger habe ich ihn nicht. Er hat auch eine neue Nummer, ich habe auch eine neue Nummer. Und das war einfach ja sehr, sehr direkt. Und wir haben uns dann auch getroffen, war auch ein sehr schönes Treffen. Und das ist echt ganz nützlich für.
Ja, genau. Super, Fritz. Dann nochmal herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und weiterhin alles Gute für deine Projekte.
Danke sehr. Danke auch für die Einladung. War wirklich ein sehr schönes Gespräch. War schön, mal wieder ein bisschen über Japan erzählen zu können.
Ja, mich gefreut. Auf bald.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Fritz Schumann, Fotojournalist und Japan-Experte. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schau auf jeden Fall mal auf Fritz' Webseite vorbei, fotograffritz.de. Den Link dazu sowie die Links zu den Social-Media-Profilen von Fritz findest du natürlich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.